bei der Macht von Grayskull. Dieser Podcast hat die Zauberkraft. Es begrüßen euch eure Actionfiguren der digitalen Talkshows. An meiner Seite der getreue Waffenmeister der Lust, zugeschaltet aus motherfucking Köln-Ehrenfeld ist
Felix Scharlau.
Und ich bin euer Erzähler Linus Volkmann. Heute sprechen wir über das große Plastikmännchen-Massaker. Es geht um die Masters of the Universe und die Folge Der Baum der sterbenden Zeit.
Da und da, das ist für dich, Skeletor. Bravo, He-Man! Mehr darüber im kostenlosen Masters-Magazin. Jetzt mit dem Abenteuerclub. Hol es dir, da wo es Masters gibt oder bei Mattel.
So, da sind wir tatsächlich wieder. Meine Güte, es fühlt sich gut an. Draußen ist Frühling, drinnen ist Podcast und mir gegenüber sitzt mein Felix. Mensch, alles Gute. Wie geht's dir, Felix?
Ach ja, ganz gut, ganz gut. Jetzt sind wir ja wieder getrennt, beim letzten Mal noch zusammen. Hat man auch gehört ein bisschen, ist mir beim Schneiden aufgefallen. Und ein paar Leuten ist es auch so, die haben es so ein bisschen gespürt, dass wir in einem Raum waren. Aber das klappt leider nicht immer. So geht's aber auch. Wie geht's dir denn?
Ach ja, ich mache ja gerade eine Saftkur tatsächlich. Habe ich gesagt Saftkur? Ich meinte Saftkur, also schon so ein bisschen männlich. Wir haben ja auch ein männliches Thema, ne? Ja, viel Testosteron. Ich wollte ja schon nach der vorletzten Folge, nach Tom und Locke, wollte ich die Saftkur machen. Da geht's nicht um Abnehmen, es geht darum, halt 7 Tage lang nur Gemüsesäfte zu trinken und keine feste Nahrung. Und also ganz spannende Sache, auch mit Einläufen und so. Es ist Wahnsinn. Und ich bin jetzt an Tag 2 und wenn ich dich so angucke, sehe ich dich als ein großes Stück Pizza. Ich habe wirklich unheimlich Hunger. Mein Abendessen besteht aber aus klarer Brühe. Aber es ist theoretisch irgendwie schön, wenn man mal alles, wenn der Verdauungsapparat mal nicht so kontinuierlich immer im Durchlauf ist, sondern wenn das halt so mal leer ist, da fühlt man sich ganz gut. Ist so eine Legende wie das Runner's High. Ich hoffe, ich komme noch hin.
Ja, wahrscheinlich kippst du in den nächsten 60 Minuten hier noch um, dann mache ich alleine zu Ende. Und ich kann schon mal spoilen, das wird eine schwierige Folge dann, denn Masters of the Universe ist nicht so ganz meins. Aber ich will nicht vorgreifen. Wollen wir denn mal zurückschauen erstmal, oder?
Ja, ein Blick zurück bei diesem sonst so vorwärtsgewandten Podcast. Warum nicht? Felix, spätestens seit der letzten Folge ist mir unser Ruhm wirklich zu Kopf gestiegen. Ja. Und du weißt, ich bin ein geerdeter Mann, der in einer Höhle lebt, aber die singende Schlange, das war ja unsere letzte Folge. Und wir haben so viel Feedback bekommen wie noch nie. Es ist wirklich Wahnsinn.
Ja, ich habe alleine gestern, glaube ich, 3 oder 4 Mails bekommen an diese Adresse, ausnahmederose@gmx.de. Vielen Dank dafür. Ich kann nicht alles beantworten, aber wir lesen auf jeden Fall alles und freuen uns sehr. Und da, Linus, kleiner Service-Tipp, du erinnerst dich vielleicht, ich habe aus...
Wie, du kannst nicht 3 Mails beantworten?
Ich habe 2 davon beantwortet. Jetzt, wie viel hast du denn beantwortet? Das ist eine Frechheit, also... Was ich sagen will ist, dass es ist so lustig, dass es schon passiert ist. Vor ein paar Folgen, als wir das vorgestellt haben mit dieser E-Mail-Adresse, habe ich noch gesagt, mein Gott, wir haben wirklich so einen beschissenen Podcast-Namen, weil da kommen ja 2 R hintereinander. Mhm. Ausnahme der Rose@gmx.de. Und da haben wir noch Witze gemacht, dass die Leute das dann so runtertippen und dann nur ein R schreiben. Und ob du es glaubst oder nicht, ich habe eine Mail weitergeleitet bekommen von Januar, glaube ich schon. Und zwar von der E-Mail-Adresse Ausnahme de Rose mit einem R, weil da jemand hingeschrieben hatte und halt nur ein R eingetippt hat. Jetzt frage ich mich natürlich, hat einer unserer Hörer/Hörerin diese E-Mail-Adresse gekapert, in dem Wissen, dass da die Leute falsch hinschreiben? Oder gibt es wirklich jemanden, der die E-Mail-Adresse Ausnahme de Rose haben will? Ich verstehe es nicht so ganz. Verrückt.
Ja, aber ich denke, das zeigt ja auch, wo unser Podcast hingehen wird. Also ich glaube, dass es bei so großen Webseiten, es gibt glaube ich auch Facebook, so mit einem O, oder es gibt ja auch TV Now von RTL mit N-A-U geschrieben, weil klar ist, wenn Millionen Leute da drauf gehen, ja, dann vertippen sich halt 10.000 und das ist ja schon mal wieder was. Und so ist es wahrscheinlich auch zu diesem Kaper-Moment gekommen. Aber er sagt den Leuten doch schon, dass wir mehr als 3 Mails bekommen haben und denken, wir sind Fame. Also das kommt mir jetzt so ein bisschen cheap vor. Also wir haben schon sehr viele mehr Mails und Nachrichten bekommen, ja, ja, in unserem Leben, aber auch zu diesem Podcast und gerade zum letzten. Zum Beweis kannst du doch mal was vortragen davon, Felix.
Was ich vortragen wollte tatsächlich, ist eine sehr interessante Mail und zwar zur letzten Folge. Da hatten wir bei der singenden Schlange auch über das im weitesten Sinne Esoterik-Personal, habe ich das da genannt, geredet. Und da schrieb mir jemand, und zwar nennt er sich hier Blackie the Pirate. Das ist jemand, der einen 3-Fragezeichen-Blog betreibt. Der hat geschrieben, holla ihr beiden, bei eurem Exkurs über den Umgang mit Hippies und allerlei übernatürlichem Zeug in den frühen Folgen der 3 Fragezeichen habe ich eine kleine Ergänzung, denn es ist auffällig, dass eigentlich alle Folgen mit diesen Inhalten von einer Autorin geschrieben wurden, die offenbar ein Faible dafür hatte. Nicht unwahrscheinlich im Kalifornien der 70er und 80er. Es handelt sich um die erste weibliche Autorin der Serie, Mary V. Carey. MV Carey wird die normalerweise abgekürzt. Weiß nicht, wie viel ihres Lebens sie in Kalifornien verlebt hat, aber zumindest ist sie 1994 in Ventura verstorben. Sie ist Schöpferin von Singende Schlange, Bergmonster, Karpatenhund, Magische Kreis, Narbengesicht und so weiter. Sehr interessant tatsächlich, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber ist eine sehr, sehr gute Anmerkung auf jeden Fall. Ansonsten macht gerne weiter wie bisher. Immer eine Freude, euch zuzuhören. Viele Grüße. Vielen Dank dafür. Also das war wirklich, ich war bei der Recherche zur letzten Folge so kurz davor, mir das zu erschließen, aber ich hatte keine Zeit mehr. Das sage ich jetzt mal als Ausrede. Aber ist wahrscheinlich richtig, dass dann wirklich so die einzelnen Autoren ihre eigene Sicht da sehr stark mit reinschreiben konnten damals.
Ja. Das ist für mich Podcast. Wahrscheinlich war es so, möglicherweise, checkt es selbst, ne? Nein, also wir sind natürlich sehr dankbar über solch qualitatives Feedback auch. Also ich habe das Gefühl, alle Nachrichten, die uns erreicht haben, wissen mehr als wir. So ein bisschen beunruhigend.
Habe ich generell im Leben.
Mal gucken, wie es heute wird. Ja, also die 3 Fragezeichen. Fans haben wir schon abgegriffen, aber es geht ja heute noch weiter. Aber ich glaube, es gibt immer noch Sachen zum Administrativen, Felix. Bevor ich auch noch Feedback hier verlese, hast du noch irgendwas? Du hast sowas gesagt, du willst zu den Sternen, nach den Sternen greifen oder sowas.
Ich wollte einfach nur ganz kurz erwähnen, wir hatten das hier ein paar Mal, also Podcasts unterstützen ist ja immer so ein Ding, das ist halt wichtig und wir haben dann immer so hier mantraartig, weil die anderen Podcasts das auch machen, immer auf diese blöden Apple-Sterne hingewiesen, ja, wo man halt dem Podcast eine Bewertung geben kann. Das dürft ihr gerne auch weiterhin machen, aber ich wollte jetzt nicht rüberkommen wie so ein Apple-Nerd, denn ich hasse Apple total. Also ich bin der Ansicht, da ist seit dem iPod Classic nichts Aufregendes mehr passiert. Ich habe das nur gemacht, weil ich nicht wusste, dass man seit Dezember circa auch auf Spotify Podcasts bewerten kann. Linus, wusstest du das?
Nee, ich bin da ganz auch wie du völlig überrascht gewesen.
Und ich habe gesehen, das haben schon Leute bei uns gemacht und gar nicht mal so wenige. Und das würde uns natürlich sehr freuen. Deswegen machen wir erst weiter, wenn ihr es gemacht habt. So, ich warte jetzt hier. Ihr geht jetzt auf Ausnahme der Rose bei Spotify und lasst uns eine Bewertung da.
Ah, ach so, ich denke jetzt mittlerweile, wir heißen Ausnahme der Rose at GMX, aber das stimmt ja gar nicht. Der Podcast-Name ist ja tatsächlich eine Ausnahme der Rose. Genial.
Linus, was hast du nicht verstanden an, wir machen erst weiter, wenn die geklickt haben?
Ich dachte, ich unterhalte so lange die Leute, damit sie Zeit haben.
Die sollen mal schön klicken, alle einen Stern, weißt du? Nee, 5, wenn es geht. Vielen Dank dafür, das hilft uns wirklich wahnsinnig. Okay, Spotify ist jetzt auch ein Scheißladen, muss man auch mal sagen, ne? Du hast ja sicherlich gelesen hier, dieser Schwede, der da irgendwie 100 Millionen in eine deutsche Waffenfirma gesteckt hat und jetzt im Vorstand sitzt, hat man jetzt auch nicht so Bock stattzufinden, aber naja, gut, so soll es eben sein. Linus, die Leute hier, die ganzen Prügelknaben, die so gerne Motu, wie es ja heißt, Masters of the Universe hören, die sind schon wütend und vergeben schon einen Stern bei Spotify. Deswegen trag du doch mal schnell dein Feedback vor. Du hast doch noch was.
Trag du doch mal schnell dein Feedback vor. Ja, schön, dass jetzt meine Bühne hier die Vorband hat die ganze Zeit verbraucht. Das ganze Licht ist weg. Und gut, ich fange gleich mit der Zugabe an. Ja, ich möchte deshalb nur kurz paraphrasieren. Ich habe eine ganz schöne Nachricht auf Instagram bekommen von Anna aus Leipzig, die sich sehr positiv über unseren Podcast geäußert hat und gemeint, wir sollen doch auf ihrem Spotify-Account unterschreiben.
Oh, das ist schön.
Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann wurde ich von einem Mann, würde ich mal sagen, Dominik Röll-Löfsen, viel habe ich vielleicht falsch ausgesprochen, aber ungefähr so lautmalerisch könnte es klingen, Röll-Öfsen, darauf hingewiesen, dass es einen Muff Potter-Song gibt auf deren erster Platte, der 3 Ausrufezeichen heißt, in Klammern 1 bis 39. Und das ist offensichtlich eine Ode an die 3 Fragezeichen, die wir ja zuletzt durchgenommen haben hier. Mhm. Und ich habe mir den Song dann gleich mal angehört. Da geht es dann in dem Text tatsächlich hier Stück für Stück sind sie wieder bei dir. Ich flüster leise, verzeih mir. Und zwar geht es darum, dass man seine 3 Fragezeichen-Kassetten, irgendwelche Reliquien aus der Kindheit verkauft, verschenkt hat. Ah. Und dann irgendwann in der Adoleszenz denen dann wieder total deppert nachrennt. Damals noch auf eBay, als der Song geschrieben wurde, oder auf Flohmärkten und jetzt, keine Ahnung, auf Etsy nachgestickt. Und das sollte uns jetzt mal vielleicht zu Masters of the Universe führen.
Absolut.
Oft, wenn ich so Podcasts höre, wo es um Retro-Themen geht, da freuen sich die Leute so, ja, so meine Kindheit. Mich finde es immer total peinlich, wenn das das Beste gewesen sein soll, was man hatte. Aber auch ich habe irgendwann gedacht, jetzt bin ich erwachsen. Ich werde meine Masters of the Universe-Figuren dem Nachbarsjungen, dem Blöden, schenken. Noch mit dieser Burg. Mhm. Und dann natürlich wenige Jahre später, als ich merkte, jetzt verblühe ich, da habe ich eben angefangen, dem Zeug wieder nachzujagen und habe vor 2 Jahren oder 3 Jahren, nach kurz vor dem Corona, habe ich glücklicherweise von einer Frau auf einer Lesung Castle Grayskull geschenkt bekommen. Und habe es total besoffen nach Hause getragen. Die hat gesagt, du kannst das vielleicht nicht mitnehmen, weil da hatte ich mir auch den Zeh gebrochen. Ich habe gesagt, ist egal, ich gehe. Wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich trage diese Burg nach Hause und habe jetzt wieder Castle Grayskull, die Burg von Masters of the Universe, so ein ganz großes Plastikteil. Felix, hast du auch irgendwas in der Richtung besessen?
Nee, gar nichts. Also Masters of the Universe in keiner Form hat das jemals Einzug in mein Kinderzimmer gehalten. Das klingt jetzt so irgendwie so pseudomoralisch, aber so meine ich es gar nicht. Es ist einfach Zufall. Auf dem Dorf ist ja vieles Zufall gewesen. Wer vom Dorf kommt, weiß das ja. Entweder man hat zufälligerweise die coole Musik gehört oder die coolen Hörspiele oder halt nicht. Und ich kannte niemanden, der damit gespielt hat. Ich kannte niemanden, der die Hörspiele mir empfohlen hätte. Ich habe die Fernsehserie damals ein bisschen gesehen, aber da waren ja die Spielzeuge, die ja der Ausgangspunkt sind, darüber reden wir ja gleich, waren da ja schon ein paar Jahre draußen. Also ich glaube, die Serie lief ja in Deutschland erst 1988.
Ah, ich dachte sowieso, das wäre erst bei RTL, hätte ich das gesehen, irgendwann immer Samstagvormittags. Aber das muss schon länger, das muss dann später gewesen sein.
Das kann nochmal wiederholt worden sein, aber die Ursendung war wohl auf Tele 5. Aber da kann ich leider nicht mit dienen. Ich habe generell mit wenig Spielzeug gespielt. Ich habe da kein Faible für.
Vielleicht mal Playmobil-Figur. Hast du das mal in der Hand?
Ja, das habe ich schon mal gesehen.
Ach, das ist ja schön. Ja. Ich hatte tatsächlich auch Star Wars-Figuren. Also ich hatte viel von diesem, ja, ich fand diese detailreichen Figuren sehr schön. Also gerade bei Star Wars und fand dann Masters of the Universe sind ja recht tump, ja. Also sie sollten ja betont größer sein als diese sehr erfolgreichen Star Wars-Sachen und haben aber größtenteils dieselben Körper. Also es sind dann immer nur andere Plastikköpfe draufgeschraubt und anders angesprüht. Also es war schon nicht so filigran, wenn auch letztlich doch sehr fantasievoll. Masters of the Universe. Ha, Felix, da werden wir gleich richtig einsteigen. Aber ansonsten, hast du irgendwas aus deiner Kindheit dir schon mal zurückgekauft, wo du damals dachtest, das brauche ich nie mehr, hier den Schnuller oder so, und dann mit Tränen in den Augen durchs Internet gejagt?
Nee, das habe ich tatsächlich nur bei Hörspielen. Da habe ich aber auch nicht so einen Sammlerwahn, dass ich das im Original besitzen muss. Da geht es mir tatsächlich darum, das zu hören. Und da ist mittlerweile ja sehr viel, auch auf YouTube zum Beispiel. Also von diesen alten LPs, die ich da kaputt gemacht habe ich schon mal erwähnt, da waren echt ein paar dabei, die irgendwie 300, 400 Euro wert sind. die habe ich nicht mehr und die höre ich mir dann eben auf YouTube an, diese alten Hörspiele. Also so Besitz ist mir da nicht so wichtig, ich möchte nur dieses Erlebnis nochmal haben. Aber bei so figürlichem Spielzeug habe ich das tatsächlich nicht, weil ich da wenig besessen habe, was jetzt so speziell gewesen wäre. Ne? Lego, Playmobil, aber das war es dann auch. Ist das bei dir anders, höre ich da raus? Also spielst du denn mit deinem Grayskull?
Ja, das ist ja auch so ein zweischneidiges Trottelschwert. Das auf der einen Seite, natürlich hat man damit immer gespielt und dann, wenn man älter wird, dann kommt ja irgendwann der Punkt so, ach, die Sachen sind ja nur im Mint Condition was wert, also müsste man sie eigentlich in der Box lassen. Also da hat man quasi, kann man mit den Boxen spielen, beziehungsweise auch noch nicht mal das. Und also meine Sachen haben natürlich Gebrauchsspuren, aber ich fand das immer sehr toll, diese fantastischen Welten, die sich da ausgedacht wurden, diese bizarren Figuren und welche Möglichkeiten es da gibt. Und so viele sind es ja eigentlich auch gar nicht. Wir werden das bei Masters of the Universe ja auch sehen. Da wird dann schnell mal geguckt, was gibt es für Tiere. Dann wird in die Mythologie geguckt. Und wenn eben alles ja natürlich auf zwei Beinen läuft letztlich und irgendwie einen Kopf und Augen hat, dann ist ja muss man eben gucken, wo kommt noch was dazu. Ich fand es immer spannend, da neue Gesichter zu sehen aus dem Weltraum. Ja, aber es ist natürlich auch so ein Jungs-Erinnerungsding. Ich möchte mich auch entschuldigen für dieses Actionfigur-Scheißdreck-Kram, der ja größtenteils zumindest vermarktet wurde für Jungs. Ich habe auch mit Monchichis sehr viel gespielt. Aber ich
fand ich auch.
Ach was, ja.
Ja, wie? Auch Hörspiele, aber auch tatsächlich die Figur.
Ah, wie hieß deins? Also hast du den Namen gegeben?
Nee, das weiß ich nicht mehr. Nee, wahrscheinlich nicht.
Ah, meine hießen Lucifer. Oh, ehrlich gesagt hatte ich 7 und wüsste auch noch alle Namen, aber das würde zu weit führen. Also.
Da machen wir mal eine eigene Folge. Das wirklich Besondere, vielleicht das wirklich mal so vorne hingestellt, für alle, die es nicht wissen. Masters of the Universe, diese Europa-Hörspielreihe, basiert auf einem Spielzeug. Das ist tatsächlich der Ursprung. Der Ursprung ist nicht etwa die TV-Serie, zu der Spielzeuge gemacht wurden, sondern die Urversion ist ein Spielzeug, das auf den Markt gebracht wurde, um eben verkauft zu werden. Und wir hören da heute Der Baum der sterbenden Zeit, vielleicht das auch schon mal vorweggeschickt, wer da sich das vorher anhören möchte, das gibt es auch nicht auf Streamingdiensten, sondern bei YouTube kann man das finden, das Hörspiel. Ne? Also wer jetzt zum Beispiel Pause drücken will und sich das erstmal anhören möchte, damit er weiß, worüber wir hier reden, kann es gerne machen. Und das ist ja wirklich, das ist ja das Besondere. Du hattest mir, ich kann das ja mal so ein bisschen hier offenlegen, Linus, du hattest mir empfohlen, diese Netflix-Doku mir anzuschauen. The Toys That Made Us heißt das, glaube ich, diese Reihe. Und da geht es eine Dreiviertelstunde lang um Masters of the Universe. Und ich habe da, wie gesagt, wenig Ahnung von gehabt. Und ich habe wirklich Bauklötze gestaunt. Kannst du das noch mal kurz umreißen? Was ist der Ursprung von Masters of the Universe?
Ja, also es geht zurück so zu den späten 70ern, Anfang 80er. Und die Firma Mattel, kennen ja viele, die Spielzeugfirma Mattel, bekannt vor allem für Barbie und Big Jim, die hatten irgendwie die Möglichkeit, die hatten das Offer auf dem Tisch liegen, dass sie zu Star Wars die Figuren machen sollten. Das große Ding von George Lucas, mit dem er so wahnsinnig viel Geld gemacht hat, weil er hatte sich damals Rechte an den oder Prozente an dem Merch gesichert. Das war noch nicht so üblich, dass es eben so Merch auch gab zu großen Reihen. Und da hat, glaube ich, die Filmfirma dann gesagt, ja gut, soll er da was kriegen. Und damit hat er dann sein Vermögen gemacht. Und Mattel hat aber gesagt, nee, da glauben wir nicht dran, das machen wir nicht. Und dann hat eine Konkurrenzfirma, Kenner hießen die, hatten dann eben Star Wars gemacht und wurden riesig. Also das mit diesen Star Wars Figuren wurde das Thema Actionfiguren ganz durch die Decke gegangen. Und Mattel hat dann gesagt, wir brauchen jetzt auch so eine Reihe, aber wir haben nichts. Und die haben dann eben ein paar Entwickler dran gesetzt und dann gab es eben diese Figuren. Ich habe ja schon gesagt, die Grundidee war, sie sollten halt größer und martialischer sein als die etwas filigranen Star Wars Figuren und ansonsten war eigentlich alles egal. Man hat sich dann so drauf geeinigt durch irgendwelche Zielgruppenstudien, dass so Conan der Barbar, also so, so jemand, der hat dann funktioniert, aber im Endeffekt ist, wenn man den Planet Eternia sich anguckt, wo sich das alles spielt, kann man sehen, es wurde dann wirklich aus allem zusammengekommen. klaut. Was natürlich der Vorteil ist, wenn du auf einem leeren Blatt beginnst. Ne? Du musst nicht irgendeiner Story gerecht werden, sondern du fängst bei Null an. Aber du hast natürlich auch eigentlich gar keinen, naja, du hast halt keine Fans auch dafür. Weißt du, bei Star Wars hast du ja den Film, ja, jeder hat den Film gesehen, dann wollte auch jeder mit den Figuren spielen. Und bei Mars hat es tatsächlich andersrum funktioniert. Es wurden dann so Comics beigelegt und dann wurde recht schnell diese Serie aus dem Boden gestampft und war dann so ein Selbstläufer. Und dann eben plötzlich gab es auch Hörspiele, natürlich.
Ja, also das fand ich wirklich ganz krass an diesem Netflix-Ding, wo das nochmal erwähnt wurde. Die Figuren waren fertig, es gab dazu keine Story, die sahen einfach nur cool aus. Dann wurde das der ersten Spielzeugkette vorgestellt, dann haben die gesagt, naja, ihr habt ja keine Story wie Star Wars, du hast es eben schon erwähnt. Und dann sagt der Typ im Meeting quasi unabgestimmt mit seinem Kollegen irgendwie, nee, da liegen Comics bei. Also entwickelt live quasi was da gemacht wird. Und dann ist irgendwie, wird da erzählt, ich hoffe, das stimmt auch, dass dann ein paar Wochen später das nächste Meeting ist mit Toys R Us oder so. Und dann gehen die da rein und sagen, ja, und wenn ihr jetzt denkt, da ist keine Story, nee, da liegen ja Comics bei. Und dann sagt der Vertreter von der Spielzeugfirma, von der zweiten, sagt dann, ja, aber hier steht doch in den Papers, das ist für 5- bis 10-Jährige. Ja, genau. Und er so, ja, 5-Jährige können nicht lesen. Und dann so Stille. Und dann der Typ wieder, ja, nee, es gibt ja auch eine TV-Serie dazu. Und der andere so, was gibt es? Und das ist wirklich irre. Sowas habe ich noch nie gehört, dass dann Film Nation, du hast es erwähnt, also eine andere Firma, die mit Mattel nichts zu tun hat, die wurde beauftragt, dann hier macht mal aus diesen Spielzeugfiguren eine Animationsserie. Und die haben quasi dann diese Welt so richtig erschaffen erst. Und das ist schon wirklich einmalig. Also, dass das ein Erfolg wurde, ist schon irre.
Ja, und das ging ja auch alles sehr schnell. Also, wir reden über ein paar Jahre, wo dann schon im ersten Jahr überflügelt wurde, was man sich als Ziel gesetzt hatte an Umsatz. Und dann 86 oder so, es war dann ein dreistelliger Millionenbetrag, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, war dann plötzlich im Ring. Und wie gesagt, das ging alles unheimlich fix. Und deshalb sind auch die ersten Folgen hier bei Europa sehr mit heißer Nadel gestrickt. Also die wurden in so einer Staffel erstmal geschrieben. Und diese erste Staffel, da sind auch noch so legendäre Fehler drin, dass einige Figuren falsch zugeordnet sind, weil einfach das noch nicht dem Autoren gar nicht klar war. Der hat halt nur gesehen, wer mitspielen soll und wusste nicht, ist das jetzt ein guter oder ein böser Charakter. Da wurden Sachen dann auch vertauscht von dem Autor H.G. Francis, muss man ja auch mal sagen, einer der großen Vielschreiber dieser Zeit, der vor allem bekannt wurde durch die Gruselserie. Da haben wir ja auch mal eine Folge gemacht, auf deinen Wunsch hin, Felix. Wir haben die Begegnung mit der Mördermumie gemacht.
Ich erinnere mich dunkel. Und da steckt ja auch drin, auch das muss man nochmal explizit erwähnen, wir haben hier eben nicht eine Hörspieladaption dieser TV-Serie oder irgendwelcher Comics, sondern das sind eigene Geschichten für den deutschen Raum. Und das ist auch wieder der Punkt, das hatten wir ja schon mal, das ist halt auch wieder der Punkt, weshalb ich es früher nicht gehört habe, weil ich habe das im Laden gesehen und dachte, ja, das ist jetzt halt irgendwie zu dieser TV-Serie, die ich ohnehin jetzt nicht so geil fand. Das sind bestimmt wieder nur so O-Ton-Hörspiele. Ne? Und wenn du keinen hast, der dir sagt, nee, das ist echt gut, das sind eigene Geschichten, das ist richtig hörspielig gemacht, dann kaufst du dir das auch nicht. Deswegen habe ich das verpasst.
Echt gut. Ja, dann wollen wir mal in den Klappentext reingehen von der Folge, die ich heute hier mitgebracht habe. Ich habe es ja noch gar nicht erwähnt, dass wir das immer abwechselnd uns vorstellen. Letztes Mal war die singende Schlange dran und die Leute rennen uns jetzt die Bude ein von den 3 Fragezeichen, die singende Schlange. Und ich bitte euch, erfreut euch auch an Masters of the Universe und der Baum der sterbenden Zeit. Das ist ein Hörspiel, was ich auch früher besessen habe. Und ich mag es sehr gerne, aber ich hätte es wahrscheinlich auch genommen, wenn ich es gar nicht kennen würde, weil der Name fasziniert mich so wahnsinnig. Also wenn der Baum der sterbenden Zeit, das könnte eine Zeile sein, die in irgendeinem Casper-Lied gedroppt worden wäre, ne, in den 2010ern. Und dann hätten das 1000 Emo-Kids sich eintätowiert. Ne? Der Baum der sterbenden Zeit, also Wahnsinn. Also der Baum, möchte ich auch nochmal sagen, der hat dann unten keine Blätter, in der Mitte stehen sie dann in voller Pracht und oben sind sie schon so welk, also er repräsentiert so die Jahreszeiten hier vom Allerfeinsten. Also ich würde es gerne malen oder als Airbrush haben. Hören wir mal, worum es dabei geht. Um Herrscher der Stadt Avian zu werden, verletzt Skeletor den heiligen Baum der sterbenden Zeit und zerstört damit die magische Barriere, die Avian vor den unsichtbaren Gnomen schützt. Stratos, Herrscher der Wolkenstadt, bittet He-Man um Hilfe, doch dieses Mal hat es der Gigant des Universums mit Gegnern zu tun, die er nicht mit dem Zauberschwert allein bekämpfen kann. Wow, Felix, du bist geplättet.
Ja, also ich habe es ja gehört jetzt, deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt verstehe, was der Klappentext bedeutet. Also es ist auch ein bisschen schwierig, wenn man zum Beispiel nicht weiß, dass Avian die Wolkenstadt ist, dann kapiert man das schon gar nicht, ne? Also klar, von Aviator und so weiter hätte man es ableiten können, aber es ist wirklich ein bisschen kompliziert auch. Aber die Story ist ja auch so ein bisschen verrückt. Vielleicht passt es auch.
Ja, also wir haben uns ja entschieden, dass wir das jetzt nicht so im Detail nochmal nacherzählen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, hört das euch an und wir reden so ein bisschen über einzelne Facetten daraus. Die Geschichte ist ein ziemlicher Irrsinn, aber der Baum der sterbenden Zeit, dieses Symbol der Vergänglichkeit, Felix, das hat es mir wirklich angetan. Aber du hast es mir auch angetan, denn es ist wirklich so, dass du das, hast es ja jetzt hier schon offengelegt, dass du das gar nicht kennst aus deiner Jugend und hast dich jetzt so reingefuchst in diese ganze fein ziselierte Welt aus 1001 Figur und 20 Millionen Mythen. Also Felix, Respekt.
Dankeschön. Ist mir jetzt nicht schwer gefallen. Man hat dann am Anfang so ein bisschen Zuordnungsprobleme. Ich habe dann tatsächlich die Namen, die da auftauchten, von den Figuren, die habe ich dann gegoogelt und habe dann natürlich immer die Actionfigur dann da rausbekommen. Und dann habe ich sie auch wiedererkannt. Also das fand ich schon erstaunlich, dass ich selbst so den dritten Typen von hinten dann doch kenne, tatsächlich visuell. Hat mich überrascht.
Ja, das ist ein ganz großer Popkultur-Kanon letztlich, Masters of the Universe. Und ich finde es gut, dass du das sagst, den man vielleicht auch mit sich rumträgt, so in so einem, wie so passiver Wortschatz. Also, dass man dann sagt so, ach so, das habe ich schon mal irgendwo gesehen, ach, das ist das. Ja, ich werde jetzt trotzdem noch mal zu unserer Folge kurz was sagen. Eben, es gibt diesen Baum der sterbenden Zeit, also offensichtlich sowas ganz Mythologisches. Und da ist der Gegenspieler von He-Man, hackt da einfach mal einen Ast ab. Und dieser Baum beschützt die Wolkenstadt von dem Freund von He-Man, Stratos. Dadurch ist die Stadt schutzlos, die unsichtbaren Gnome fallen ein. Die Königsfamilie wird gekidnappt und es muss alles wieder ins Reine gebracht werden. Und da ist einiger Aufwand nötig. Also, und es endet irgendwie in einer komischen Höhle mit einer schiefen Bahn, die ins Leere führt. Also ist so ein bisschen wie so Flat Earth. Die Erde hört irgendwo auf. Sie sind in einer Höhle, wo man so runtergeschubst werden kann. Irrsinn.
Ja, fand ich auch total irre.
Es soll ja ein neuer Realfilm entstehen, also scheinbar schon dieses Jahr bei Netflix. Netflix hat ja ein Reboot gemacht von den Trickfilmen, die du beschrieben hast. Regie ist da ja Kevin Smith. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Genau, Clerks und der furchtbare Film Chasing Amy, wo es darum geht, dass eine Lesbe einfach nur einen richtigen Mann braucht. Kevin Smith halte ich für einen sehr überschätzten Heini, aber ein ziemlicher Nerd auf jeden Fall und ist an der Stelle sehr gut besetzt, vermutlich. Und auch Eternia jetzt, so 2021, 2022 im Reboot, total divers. Da sind auch viele alte Fans vergrault worden. Verpisst euch, Eternia ist jetzt von einer Frau geleitet und noch einiges mehr.
Fand ich gut gemacht, ist aber einfach, also es hat das gleiche Problem für mich wie die Urversion auch, obwohl es wirklich was ganz, ganz anderes ist. Also es ist nicht so plump, es ist, ne, die Figuren sind nicht so hässlich, es ist ja auch eine andere Erzählung, sozusagen eine andere Zeitebene offenbar. Aber diese Martialik reizt mich irgendwie nicht so. Das ist das, was mich so grundsätzlich so ein bisschen da zurücklässt.
Ja, also so ein gestählter, schwitzender Männerkörper mit so Bizeps und so, da denkst du nicht auch so, ach, das würde ich mal anfassen?
Nee, eher gar nicht so sehr die Figuren, sondern eher sozusagen das Grundthema. Also das ist ja auch, du hast es vorhin schon angerissen, geht das Wort Macht zum Beispiel, was ja hier sehr zentral ist, ist ja Teil, ist ja auch bizarrerweise beim Marketing rausgeschält worden damals, als die sich diese Figuren überlegt haben. Kinder wollen die Macht haben, die wollen entscheiden dürfen, was gespielt wird und was passiert. Ja. Und deswegen ist sozusagen abstrakt diese Macht da reingeprügelt worden in diese Welt. Und generell diese Machtkämpfe, das ist generell nichts, was mich so wahnsinnig vom Socken haut, ehrlich gesagt. Deswegen, ich bin auch nicht so ein Superheldenfilm-Fan. Mich reizt das einfach erzählerisch nicht ganz so. Aber das nur am Rande.
Was guckst du denn? Jetzt mal ganz unter uns gefragt, wenn du alles Science Fiction, alles Gut gegen Böse, Herr der Ringe, interessiert dich alles nicht. Was ist denn deins? Also ist es wirklich nur, weiß ich nicht, die Glücksbärchis?
Die Repräsentation von Macht reizt mich hier nicht so. Herr der Ringe liebe ich, habe ich immer geliebt. Das ist aber ein bisschen anders. Also ja, ist egal. Wir schweifen ab.
Nein, das ist interessant. Irgendwann sind wir das Thema und nicht mehr die Folgen. Wir müssen da die Leute schon mal langsam drauf vorbereiten. Ich gucke ja gerne Rom-Coms mit Jennifer Aniston. Und es ist, aber wer nicht? Ja, dann gehen wir doch mal in die Folge, Felix. Ich will dich nicht länger quälen. Wie hat dir denn He-Man gefallen, die Stimme? Die Stimme Norbert Langer? Weißt du, wo du die vermutlich herkennen wirst?
Du willst mit mir in die Berge ziehen, Cringer, und Stratos helfen.
Nein!
Sieh her, das Zauberschwert.
Nicht das Schwert.
Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft.
Ja, ich habe tatsächlich auch vorhin noch mal Detailrecherche gemacht. Ich bin ja nicht von gestern. Hier Magnum, ja. Da habe ich vorhin extra noch mal geschaut, ob das davor, danach, wie auch immer. Also die Hörspiele waren ja vor dem Deutschlandstart von Magnum. Also es ist nicht so, dass man sich hier eine Star-Stimme gekauft hat, so nach dem Motto, der ist gerade irgendwie beliebt. Sondern das war danach oder mehr oder weniger zeitgleich. Also das ist jetzt 84 und die erste deutsche Folge von Magnum lief auch 1984. Also Tom Selleck ist das, der Synchronsprecher.
Ja, Magnum, das war so eine Detektivserie, hat meiner Meinung nach auf Hawaii gespielt. Tom Selleck mit diesem buschigen Schnurrbart. Und die war so besonders, weil es eine Off-Stimme gab. Ich mag ja immer gerne so einen Off-Erzähler, jemand, der einem dann sagt, so was ist. Das gilt unter Cineasten als schwache Erzählform. Aber ich finde es immer toll, wenn man so direkt angesprochen wird. Und deshalb ist die Stimme halt von Norbert Langer sehr bekannt. Und ich finde aber sie ganz gut, weil natürlich denkt man gleich an diesen buschigen Schnurrbart und der würde bei He-Man komisch aussehen, aber so ging es mir nicht, zum Glück.
Also ich kann ja wirklich jetzt auch so wie so ein Außenstehender da mal drauf gucken, weil das ist das erste He-Man-Hörspiel gewesen, das ich gehört habe. Und da war ich schon natürlich total baff. Die erste Szene ist ja schon Skeletor mit seinem Handlanger, gerade den Namen vergessen, egal.
Trapjaw,
genau. Und Skeletor gesprochen von Peter Passetti.
Trapjaw, genau wie ich gesagt habe. Niemand hat uns bemerkt. Zu dieser Stunde bewachen diese Narren das Tor nicht.
Dein Plan wird gelingen, Meister, nur...
Was nur, Trapjaw?
Verzeih mir, Meister, aber eigentlich weiß ich gar nicht, was für einen Plan du hast.
Peter Passetti, man kennt ihn als Alfred Hitchcock von den 3 Fragezeichen. Man kennt ihn auch hinlänglich als Sherlock Holmes Sprecher in sehr, sehr vielen Hörspielen. Und er hat eigentlich, ich kenne ihn tatsächlich nur aus so guten Rollen. Deswegen fand ich super interessant, wie überzeugend er den Bösen macht. Und neben ihm ja ein anderer 3 Fragezeichen, böser in dem Fall, nämlich Skinny Norris, Andreas von der Meden. Also, und generell, das ganze Hörspiel ist ja wirklich unglaublich prominent besetzt. Das hat mich schon geflasht. Ich dachte, das wäre so ein Trash, aber das ist ziemlich gut gemacht, auch von der Musik her.
Ja, ich bin ja auch wieder so beeindruckt von der Firma Europa und ihren Schreibern und Sprechern, dass das, weil wir haben ja jetzt wieder eine Welt aufgetan, wo halt 37 Folgen entstanden sind, in kürzester Zeit alles rausgehauen, gemacht, umgesetzt. Klar, einiges ist vielleicht fahrig, aber Wahnsinn, was in den 80er Jahren da passiert sein muss. Also man kennt es ja von sich selber, man kann ja kaum den Müll runtertragen, aber hier Wahnsinn. Also ich würde vielleicht gerne ein bisschen über die Figur von He-Man sprechen. Also Felix, hast du während Corona auch Workout gemacht?
Also nicht mehr als vorher schon. Und Workout ist es nicht so meins. Ich weiß, du siehst viel in mir, aber ich glaube, so den Bodybuilder siehst du nicht. Ich war tatsächlich auch noch nie in meinem ganzen Leben in einem Fitnessstudio angemeldet. Das sage ich jetzt gar nicht voller Stolz, sondern ich traue mich da nicht rein. Mhm. Ich habe so Angst vor den anderen Leuten da. Ich mache mehr so Privatsport. Ich fahre ja gerne Fahrrad, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das habe ich auch schön während des Lockdowns viel gemacht. Und du kennst ja meinen Körper. Also wenn ich einen Kasten Cola 10 Meter tragen muss, dann liege ich eine Woche auf der Couch. Mhm. Deswegen sind die Beine jetzt so wahnsinnig muskulös vom Fahrradfahren. Aber Oberkörper passiert gar nichts. Dann bin ich so ganz dürr. Ne? Also Workout, wenn das Workout ist, dann habe ich es gemacht. Und bei dir jetzt Saftkur oder also oder stäbst du die Saftflaschen oder was machst du?
Ja, also das ist ja der klassische Kollega-Ausspruch, also dass man die Beine nicht trainieren sollte, weil die sieht man im Club nicht. Und ich hatte mich früher immer so gefürchtet vor dieser überinszenierten Männlichkeit. Also ich fand auch so Henry Rollins, so diese Hardcore-Sachen ich fand das unangenehm. So Männer, die so nach außen hin so eine Kraft und so eine Härte ausstrahlen. Und deshalb hatte ich auch eine relativ emotional, zumindest eine große Distanz zu diesen Masters of the Universe-Figuren in meiner Kindheit. Dann erst über so Popkultur, also über so tatsächlich die Village People, also das, oder Tom of Finland, also das ist so ein schwuler Zeichner, der so ganz überproportionierte Männer gemalt hat. Und erst über die Popkultur habe ich halt gemerkt, dass Männer, die halt, wenn sie immer weiter aufblähen, dann irgendwie plötzlich wieder queer werden. Also so Rummelsnuff ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Grüße, ich weiß, er hört den Podcast. Und deshalb finde ich mittlerweile He-Man, also dass er jetzt eben in dieser Neuinszenierung auch in den neuen Trickfilmen, dass das alles so ein bisschen auch queer ist, also finde ich gar nicht so unpassend. Also, weil so ist er überhaupt nicht gemeint gewesen, so ist er nicht angelegt. Man sieht ja eben in dieser Netflix-Doku, das sind irgendwie ganz rechtschaffende Heten gewesen, die das gemacht haben. Aber trotzdem. Und das Tolle ist ja, er hat ja auch ein alter Ego. Und zwar ist es ja wie bei Superman und Clark Kent gibt es ja das Gegenstück zu dem kraftvollen He-Man, das ist Prince Adam. Und da ist es nun wirklich überbetont. Wir hören mal Prince Adam.
Stell dir vor, ich habe entdeckt, dass die Bienen sich miteinander verständigen können.
Adam, der Waffenmeister braucht Hilfe.
Och, Tila. Man-at-Arms braucht die Hilfe eines Mannes, der sich für Waffen interessiert, aber
du,
ich...
Du Dummkopf hast nur Blumen und Bienen im Sinn. Ach, es ist hoffnungslos mit dir.
Wo willst du hin, Tila? Geh noch nicht.
Ich suche einen Mann.
Das zu Prince Adam. Ich trage tatsächlich ja auch gerade ein Prince Adam T-Shirt, wo Prince Adam vor einem Schminkspiegel hockt. Habe ich geschenkt bekommen von Sascha Eigner von der Band Jupiter Jones. Ne? Auch totale Hörspiel-Nerds. Aber ihm hat das T-Shirt nicht mehr gepasst und ich habe mich wie die Stiefschwestern von Aschenputtel einfach reingeschnitten.
Ach, deswegen die Saftkur, dass du weiterhin in dieses T-Shirt passt. Sehr gut. Jetzt durchschaue ich deinen Plan. Nee, das hat mich auch total gefreut letztlich. Also dieses ist ja eigentlich ein Zitat von, wie du sagst ja schon, Superman. Also dass er da so im Verborgenen ist und dann, wenn er seinen Satz ruft, dann wird er halt so He-Man. Das war mir irgendwie gar nicht so richtig klar. Ich glaube, ich habe da wirklich selbst die TV-Serie zu selten gesehen, um das so alles zu raffen. Aber generell, also dieses ganze Universum ist ja ein einziges Zitatfeuerwerk, ist darin, ja, wie du sagst, auch fast schon hysterisch. Und also von allen Seiten lesbar dadurch auch. Ne? Du sagst ja auch so, ne, da steckt ja irgendwie auch Gay Culture drin, ohne es zu wollen, da steckt ja alles drin. Ne? Und dieses übertrieben Muskulöse ist mir auch aufgefallen. Also es gibt ja eine Szene, über die reden wir, glaube ich, nachher auch noch ganz kurz, wo er diesen Stein bewegen muss. Also es gibt tatsächlich eine Szene, da muss er sehr kräftig sein. Da geht es aber auch, glaube ich, eher darum, dass er der Auserwählte ist. Es geht gar nicht um die reine Kraft, sondern er ist eben derjenige, der diesen Stein bewegen soll. Und sonst ist er ja gar nicht irgendwie tump oder so. Also er ist ja nicht wie Terminator oder so. Er ist ja eigentlich viel feiner geschildert. Eigentlich bräuchte den Körper gar nicht.
Nee, es ist wirklich so ein Feingeist. Selbst als He-Man ist er ja doch ein sehr kultivierter Barbar noch, aber eben als Prinz Adam erst recht. Und das Lustige ist ja, es gibt ja auch zu seiner super Katze, auf der er reitet ja auf dem Battle Cat, also einem grün, gelb gestreiften Leopard mit einem roten Halfter oder so. Das ist so sein Ding. Und den gibt es eben auch in der Prince Adam-Version. Da ist das so ein Kätzchen und heißt, witzig, Cringer. Damals, damals gab es natürlich das, ne, Cringe ist ja jetzt erst so ein Modewort gewesen, aber geworden. Aber wenn man dann jetzt so hört, wie dann dauernd Cringer zu einem spricht, und dann spricht der ja auch so übereffimiert und man so, oh nein, ich will nicht, ich habe keine Lust zu kämpfen, ich möchte an den Blumen riechen. Und das ist natürlich sehr lustig. Also so ähnlich wie bei, wenn ich das kurz sagen darf, bei Commander Perkins, da gibt es ja Konflikt, also eine andere Serie, Commander Perkins, da gibt es einen Konflikt mit dem Planet Vega, und ständig heißt dann immer, die Veganer greifen an. Das ist dann natürlich dann auch, wenn man das heute hört, du kannst nicht anders als dich sehr darüber zu freuen. Genau wie eben über Cringer.
Stichwort Battle Cat fand ich natürlich auch witzige Figur. Habe ich auch gelernt jetzt, wer da glaubt, das ist so eine ganz logische Einheit. Natürlich He-Man, natürlich reitet der auf einem Tiger. Nein, im Original, wenn man wieder diese Netflix-Doku heranzieht, wird erklärt, dass sie gemerkt haben, der muss irgendwo drauf sitzen, der braucht was. Und sie hätten aber kein Budget mehr. Und dann ist ihnen eingefallen, dass sie ja noch den Tiger hatten aus einer anderen Spielzeugreihe. Ich habe vergessen, was es war.
Big Jim.
Und dann Big Jim, da gab es einen Tiger. Ja, dann nehmen wir einfach den. Und da hat er irgendwie nicht draufgepasst, He-Man, weil die Größen nicht gestimmt haben. Und dann haben die diesen Sattel, glaube ich, so ausgeschnitten quasi, dass der so draufpasst. Ganz irre. Man muss sagen, dass wir hier über eine Geschichte reden können, die halbwegs Sinn ergibt, ist wirklich ein unglaubliches Geschenk Gottes oder von wem auch immer, weil in der Grundanlage her, da kommt man normalerweise nicht mit durch. Ich baller irgendwelche Figuren zusammen und stelle die in die Ecke und jetzt macht mal. Also erstaunlich.
Masters of the Universe ist ein guter Beweis dafür, wie viel Zufall da drin steckt. Also, dass zufällig du mit deinem Kram an der richtigen Stelle bist und dass diese Geschichte erwählt wird, wo jeder andere hätte es auch schaffen können, aber die war halt in diesem Moment da und das ist dann das Spielzeug der 80er geworden. Ja, also ich hatte ja auch diese Figuren und wollte dich nochmal fragen, ob dir noch ein paar vielleicht in Erinnerung geblieben sind aus diesem Hörspiel, die dir irgendwie gefallen hätten. Also
ja, total gut natürlich, so als Kontrast dieser Orko, also dieser, was ist das, ein Zauberer, betont das ja auch immer. Also das ist eine sehr spezielle Figur, ist ja auch sehr zentral, läuft immer mit, ist immer überall dabei. Und ist auch recht entscheidend in vielen Situationen und gleichzeitig so Comic Relief ohne Ende. Also das hat mir sehr gut gefallen.
Ah ja, den mochte ich als Kind immer nicht. Der war auch, das war ja keine richtige Figur, sondern das war ja nur so ein komisches Plastikding, was man besten, war so ein bisschen größer als ein Überraschungsei. Und da habe ich auch gehört, dass sowas rein musste für die TV-Serie, weil man beim Kinderfernsehen, da kannst du dann nicht nur die ganze Zeit so martialisch die Leute sich prügeln lassen. Deshalb braucht man da sowas Witziges. Teenage Mutant Ninja Turtles, das war ja dann auch, ne, so Comic-Gewalt und alle machen mal einen lustigen Spruch und dafür braucht man Orko bei Masters of the Universe. Und er wird natürlich gerne benutzt, um irgendwie Plotholes zu füllen, in dem plötzlich mal ein Zauber von ihm funktioniert. O Orko aus dem Zauberland, reiche mir deine helfende Hand. So geht's immer los.
O Orko aus dem Zauberland, reiche mir deine helfende Hand.
Nein, warte, Orko.
Warten. Ich soll warten. Worauf? Du kannst mich doch nicht mitten im Zauberspruch unterbrechen. Sowas kann gefährlich werden, sehr gefährlich.
Ich mag auch die Figur von Trapjaw, über die wir ja schon gesprochen haben. Der Leibwächter von Skeletor, so wird er genannt in den Hörspielkassetten. Und der ist auch vorne auf dem Cover drauf. Das ist auch irgendwie eine verrückte Figur, weil er hat eben einen künstlichen Eisenkiefer und so einen künstlichen Arm, auf den man so Waffen drauf stopfen konnte, unterschiedliche. Aber eigentlich ist es ja so ein Lob der Prothetik. Er ist ja eigentlich ein doch sehr eingeschränkter Mann. Statt einem Holzbein hat er eben diese Hand, die dann zur Waffe geriert. Und dann hat er den Kiefer verloren, vielleicht durch irgendwie so eine Gesichtsrose oder so. Und hat da auch irgendwas Mechanisches. Ein Lob der Reha und der Prothetik. Das habe ich immer mal in Trapjaw gesehen.
Und er schießt auch am Schluss mit einem Revolver, mit einem Western-Revolver. Zumindest klingt es so.
Du solltest dir den Kiefer wieder einrenken lassen, Trapjaw.
Ich erschlage dich. Ich töte dich.
Da musst du mich erstmal treffen, Trapjaw.
Ja, da war wieder der Europa-Western-Revolver. ganz lustig eigentlich, weil es sieht ja so modern aus, die Waffe, die er so am Arm geschnallt hat.
Ja, und ich habe auch diese Figur gehabt. Sie hatte auf jeden Fall keinen Western-Revolver. Da hat Europa wieder gesagt, so, hey, wir haben so viele Sounds, aber wir nehmen nur die 10, die vorne liegen. Und da ist das neben dem haltenden Auto dabei gewesen. Was dich ja vielleicht als Herr der Ringe Ultra, wie du dich ja geoutet hast, doch nochmal hinterm Ofen hervorgelockt hat, ist der Baum. Ne? Also die Ents gibt es ja auch bei Herr der Ringe. Ist das was, wo du sagst, ja?
Ja, man hört ja auch hier in der Szene, am Anfang wird ja eben dieser Baum geschwächt, ihm werden da Äste abgehackt und man hört ja auch so Rufe, also der Baum spricht ja dann auch, das ist schon tatsächlich zu den Ents so ein bisschen so eine Parallelität. Und was auch ähnlich ist hier, ist ja, das ist sowas richtig Altes, ne? Der Baum ist schon ewig da und das ist ja bei den Ents auch so, die sind ja quasi, die Ents interessieren sich ja gar nicht für das, was in Mittelerde passiert. Die sind schon viel länger da. Die haben so ihr eigenes Ding. Und irgendwann werden sie quasi wachgerüttelt, so, oh, und wachen dann so langsam auf. Und das ist schon geil, natürlich, so von der Inszenierung.
Ja, stimmt. Es gibt dem so was Greifbares, so was Haptisches, ne? Diese ganzen ausgedachten Quatschfiguren, ne? Mit dem Revolver am Arm und so. Das ist halt alles sehr artifiziell, aber so der Baum, ne? Der Baum hat dich gesehen und du warst noch ein Kind. Aber so ist es. Bei Guillermo del Toro, der Film Pans Labyrinth, geht es ja auch um einen Baum und es muss irgendwie in einen Baum hineingegangen werden. Baum als Portal finde ich auch wirklich interessant, diese Beseelung von so etwas. Man muss sagen, der Baum spielt ganz kurz am Anfang eine Rolle. Ne? Der andere macht so einen Ast ab, dann ist plötzlich die Stadt in Gefahr. Und ganz zum Schluss, Spoiler, erfährt man, dass die gekidnappte Familie von Stratos, dem Papageno, dem Vogelmenschen, die dann die ganze Zeit in dem Baum waren, aber sich nicht bemerkbar machen konnten, weil sie in einer anderen, was weiß ich, Dimension waren oder so.
Ja, der Baum kommt da kurz vorher nochmal, weil ja ein Stein daneben liegt. Also das ist irgendwie so ein bisschen wie bei Steinschere Papier, ich weiß nicht genau. Das habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden. Da liegt ein Stein und der wirft keinen Schatten? Nee. Also es muss dann ja quasi, das wäre nämlich die nächste Parallele, die so ein bisschen über das Hörspiel hinausweist, es ist so eine Art Excalibur-Moment, wo eben He-Man dann nicht ein Schwert aus dem Stein rausziehen soll, das gibt's nicht, er hat ja schon ein Schwert, aber er soll den Stein irgendwie zurückrollen an seinen alten Platz. Da dachte ich echt so, ich dreh durch, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Kannst du es mal kurz erklären?
Nein.
Okay.
Ja, also mir gefällt an der Folge aber auch die Bedrohung. Also die Bedrohung ist ja bei solchen dichotomischen Figuren immer schwierig. Ne? Es gibt immer den Bösen und am Ende verliert er ja doch. Bei diesen klassischen Antagonisten ist dann immer eigentlich klar, sie verlieren. Und dadurch verlieren sie auch wahnsinnig von ihrem Schrecken. Ne? So Team Rocket bei Pokémon, man hält die einfach nur noch für Hans Würste nach der 10. Niederlage. Und so ist ja auch Skeletor so ein bisschen unterminiert, weil er auch immer wieder verliert. Ich finde es hier sehr schön, diese Stadt wird ja dann eben schutzlos den unsichtbaren Gnomen preisgegeben. Da muss gegen eine unsichtbare Macht gekämpft werden und das hat tatsächlich einen Gruselmoment, weil dann auch He-Man mit seinem Schwert immer ins Leere schlägt und alle, es ist so eine große Verwirrung da. Also Unsichtbare als Gegner fand ich dann eine ganz interessante Möglichkeit, anstatt halt immer wieder noch einen größeren Drachen zu schildern. Wie hast du das so erlebt?
Ja, ich habe mich halt gefragt, wenn sie unsichtbar sind, woher weiß man dann, dass es Gnome sind?
Genial. Ja, da gibt es ja auch bestimmt Parallelen in die Jetztzeit. Also unsichtbare Gnome, also die so die Gesellschaft ins Chaos stürzen, es sind ja auch, denke ich, so die Querdenker schon so ein bisschen vorweggenommen worden, aber leider ja viel sichtbarer.
Dieses Universum ist so vielseitig. Das ist so ein bisschen der Grund, weshalb ich da nie so reinkam. Es ist ja irgendwie so archaisch. Also, wie du hast es schon erwähnt, es bezieht sich ja in der Urform. Die Figur ist so ein bisschen angelehnt an Conan der Barbar. Also irgendwas Altertümliches und gleichzeitig ist es Science Fiction. Es ist auf einem eigenen Planeten. Man weiß gar nicht, spielt das vor unserer Zeit, spielt es danach, ist das überhaupt wichtig? Es ist von allen Seiten begehbar. Es kann alles reingeprügelt werden, was mit diesen Spielzeugen zu tun hat. Das möchte ich auch noch mal kurz am Rande erwähnen. Es ist ja zum Beispiel so, er hat dann am Anfang, wird quasi He-Man da gerufen, hier, du musst uns helfen, wir müssen da hin. Und dann begibt er sich auf den Weg und hat ja Battle Cat, auf der er reiten kann. Und Battle Cat kommt dann aber, also wird dann eben auch noch mal verladen. Es muss quasi jedes Spielzeug, was es gab, noch mal erwähnt werden. Ist auch so dieser Gadget-Wahn ist so unglaublich. Ne?
Ja, ne, man fühlt sich auch so schnell manipuliert von Sachen. Also geht mir zumindest so. Und bei Masters of the Universe hat dann so eine Sonderstellung, weil ja so klar ist, es geht nur darum, dieses Spielzeug zu verkaufen. Und die Geschichte ist eigentlich tatsächlich darauf ausgelegt, Figuren und Fahrzeuge, die neu sind, zu erwähnen. Also, aber das ist halt so trashig, dass es natürlich schon wieder lustig ist, beziehungsweise man auch Respekt hat, dass überhaupt da kohärente Storys sich ergeben haben. Ich fand ja Dolph Lundgren, das war ja dann 1987, gab es dann die Verfilmung, da dachte man, was können wir jetzt machen, damit wir unseren Franchise noch interessant haben. Dann gab es die Verfilmung mit Dolph Lundgren und ich fand ihn gar nicht so schlecht als He-Man, weil das war so ein Flop. Mit diesem Film ging das alles den Bach runter damals, also da war der erstmal weg vom Fenster. Aber ich glaube, das Problem war eher, dass dieser Film auf der Erde dann spielte. Ne? Also man wollte natürlich Science Fiction sehen und dann ist das zu teuer, so viele Mondbasen zu bauen und dann ist dann halt wieder irgend so ein Dimensionstor und dann sind die da hier im 7-Eleven. Das ist dann schon eher Quatsch.
Ja, das ist ja fast wie so ein Meta-Gag dann eher, ne? Also das ist dann schon komisch für den ersten Realfilm, dann gleich so ein Apropos zu machen, weil ich fand jetzt auch in diesem Hörspiel, das ist jetzt ja nur eins gewesen, wie gesagt, ich kenne die anderen, was ich, 40 ja nicht, aber ich fand schon ich hatte schon das Gefühl, ich bin auf einem Planeten, der nicht die Erde ist, ne? Also selbst das ja. Kommt in dem Hörspiel relativ gut rüber, ne? Und das wird mir schon fehlen dann bei einer Verfilmung, wenn das dann nicht wäre.
Ja, also das war wirklich ein großer Fehler. Ich weiß nicht, ob es mit einem anderen Setting besser geklappt hätte, ob es das nochmal gerettet hätte. Es war wohl auch die Zeit vorbei. Es gab ja dann auch noch die Kollegin von He-Man, She-Ra. Also es wurde dann eben rausgefunden, dass in der Marktforschung, dass damit auch durchaus Mädchen gespielt haben. Also zumindest 20-30% der Käuferinnen waren dann eben Mädchen. Und dann hat die auch eine eigene Serie bekommen. Das ist die Schwester von He-Man. Fand ich auch ganz gut, ne? Also ganz, auch so ein bisschen martialisch, aber hatte dann eben natürlich noch so ein bisschen mehr so ein Barbie-Aspekt. Es gab dann halt vielleicht noch mehr, gab mehr so Outfits und so. Also man hat so ein bisschen diese Welten kombiniert und hat den Mädchen, um es mal positiv auszudrücken, die Möglichkeit gegeben, irgendwas anderes zu haben als nur Freundschaft und schöne Klamotten und Haare, sondern eben auch so ein bisschen mal Waffen und zack, zack auf den Kopf.
Aber She-Man haben sie sich nicht getraut. Schade eigentlich.
Das kommt vielleicht jetzt noch, wenn Kevin Smith noch mehr genötigt wird vom Zeitgeist. Und warum nicht? Ne? Gerade Masters of the Universe beweist, dass da immer was rauskommen kann, wenn man nur total verzweifelt den Zeitgeist paraphrasiert.
Apropos Zeitgeist, was mir gut gefallen hat, war die Szene hier.
Skeletor will meine Stadt? Er will Herrscher über Avian werden?
Genau das. Er ist es leid, sein Reich im Dunkel der Tiefe zu haben.
Das ist ja im Prinzip fast schon sympathisch hier, wie Skeletor geschildert wird. Er hat einfach da diese scheiß Behausung und er möchte auch mal schick wohnen hier, ne? Also kann ich nachvollziehen. Das ist ja wirklich auch ein Thema, das uns alle sehr umtreibt. Du lebst ja auch in einer wirklich wahnsinnig teuren Großstadt, Köln, kurz dahinter, denke ich mal. es ist schwierig, hier Wohnraum zu kriegen. Und ich finde das irgendwie so ein hehres Ziel von Skeletor, dass er da einziehen möchte.
Ja, wo er nur diese komische Wohnung hat mit der schiefen Bahn, wo, wenn man nicht aufpasst, man in nichts fällt oder von dem Rand der Erde runter. Also klar, dass der auch denkt, so die Wolkenstadt, ne, mit dem schönen Baum, ne, wer weiß, was da für Früchte auch im Sommer dran sind. Ja, also man will auch dem Gegenspieler von He-Man seine Motivation nicht wirklich streitig machen. Lass uns doch nochmal auf den Autoren der ganzen He-Man bzw. Masters of the Universe-Reihe bei Europa kommen. H.G. Francis, Gerhard Franciszkowski, 1936 geboren und 2011 gestorben. Ich weiß noch, wir haben damals zusammen in einem Musikmagazin gearbeitet, Felix und ich. Und da habe ich dann Nachruf geschrieben. Und also es war so ganz was Launiges, weil ich kannte nur diesen komischen HG. Ne? Ich dachte, was ist das? Das ist gar kein richtiger Name. Und kannte den nur von der Gruselserie und habe da wirklich so was Blödes geschrieben, fand ich. Oder zumindest was ganz Kurzes, Emotionsloses. Und habe mich im Nachhinein geärgert, dass ich in meiner Position als Deutschlands wichtigster Popkultur-Influencer, dass ich da so versagt habe. Also H.G. Francis, je mehr ich eben mit dir mit diesem Podcast mache und der an allen Ecken und Enden als Autor auftaucht, also Hut ab.
Ja, der hat eine Menge geleistet. Und ich meine, es geht ja eben, hier geht es ja offensichtlich um tatsächlich das Buch, also quasi das Hörspielskript geschrieben zu haben. Oft hatte der dann Sachen adaptiert, also dass er eben dann real existierende Bücher dann eben in Hörspiele umgemünzt hat, was ja auch nicht gerade leicht ist. Also ich meine, das braucht auch seine Zeit. Also schon, das ist schon so eine wichtige Waffe. Also muss man sich schon die Frage stellen, was Europa zu der Zeit dann geworden wäre, wenn es den nicht gegeben hätte. Weil er ist schon bei allen wichtigen Projekten mit drin eigentlich.
Ja, Jan Tenner hat er auch gemacht. Commander Perkins, hier hatten wir es ja gerade mit den Veganern. Und eben drei Fragezeichen TKKG hat er Umsetzungen gemacht. Und er war einer dieser berüchtigten Perry Rhodan-Autoren. Eine Kult-Heftchen-Serie, die es immer noch gibt. Und wo diverse Autoren auch an einem wahnsinnig komplexen, mittlerweile überkomplexen Universum da schreiben. Ja, heute hat tatsächlich die Firma Europa, ich hoffe, das ist nicht zu nerdmäßig, ja so eine ähnliche Wunderwaffe, André Mininger. Das war jemand, der damals schon ganz früh da vor Ort war, in den 80ern, glaube ich, noch minderjährig und der so reingewachsen ist und der ist jetzt auch, müssen wir so Mitte 50 sein und der schreibt sehr viele Sachen, hat die Gruselserie von H.G. Francis ja auch wieder aufleben lassen, schreibt, glaube ich, Honey und Nanny Folgen und auch für TKKG und Wunder was. Also, den hatte ich auch gebeten um einen O-Ton für diesen Podcast, aber er hat sich nicht gemeldet. André Mininger, wenn du das hier hören kannst, schick mir deinen Pfeil, Alter. Ja, den werden wir irgendwann bestimmt mal vor das Mikro zerren, denn sonst wäre es blöd, hier einfach zu sagen, was man nicht hat. Irgendwann werden wir André Mininger bekommen. Und das für mich als Nerd natürlich schon interessanter Typ. Wir haben ihn aber ja mal kennengelernt, Felix, den Nachfolger von H.G. Francis, hier André Mininger, irgendwie in Hamburg. Wie hast du ihn in Erinnerung? Vorsicht, er muss noch in unsere Sendung.
Ich habe ihn als sehr sympathisch in Erinnerung. Du hast ihn gar nicht in Erinnerung, weil wir hatten uns am Abend vorher ja zum Frühstück mit ihm verabredet. Und dann hast du so dermaßen die Nacht zum Tag gemacht, dass du es nicht geschafft hast. Und ich habe alleine
auch Frühstück. Irgendwie mit ihm gesprochen. Und er hat so wahnsinnig geschrien, aber vielleicht war ich einfach auch nur verkatert. Ach, so war das. Also André Mininger, alles ist verziehen. Ne? Ja, aber Felix, dann lass uns doch noch mal zu so ein bisschen Popkultur-Trivia kommen. Wir haben ja schon jetzt hier im Raum stehen, dass wir mal für ein Musikmagazin gearbeitet haben. Auch du, Felix, hier mit deinem Cello bist bei uns damals reingelaufen, hast gesagt, kann ich mitmachen? Und wir haben gesagt, ja, komm hier, rezensier mal Sportfreunde Stiller, ne? Aber darfst nicht Schlechtes schreiben, die Plattenfirma ist sonst sauer. Und es hat gut geklappt.
Ja, so ungefähr war es.
Ja, und es gibt zwei Bands, von denen ich das weiß. Es gibt sicherlich noch sehr viel mehr. Es gibt zwei Bands, von denen ich weiß, dass sie sich in einem Song auf Masters of the Universe beziehen. Ist ja eben so ein, na, ne, so ein popkulturelles Apropos. Also klar, dass da viele Leute Verbindung haben. Eine meiner Lieblingsbands tatsächlich, die Bondage Fairies aus Schweden, auf Audiolied veröffentlicht, haben einen wunderbaren Song. Da hören wir vielleicht mal rein. Komm, da werden wir auch die Rechte haben, ne? Ich kläre das dann.
Ja, ich kann mich gut erinnern, so ein bisschen die schwedischen feine Sahne Fischfilet waren das. An den Song kann ich mich auch erinnern, den hast du auch immer beim Saufen aufgelegt, das weiß ich.
Auf jeden Fall. Ich würde jetzt auch gerne was trinken, aber es geht ja nicht. Also Alkohol ist nicht Gerstensaft, wie man ja denken könnte, fällt leider nicht darunter. I want a sword like He-Man and a mullet-tucky haircut. Ach, geil. Ja, und dann gibt es noch eine Band aus Köln, wo du ja gerade sitzt, Felix, in einer deiner vielen Wohnungen. Die Band heißt Gedrängel. Und da hat mal Martin Schittler, Martin Seliger, auch eine illustre Figur. Die Schittlers kennt vielleicht der eine oder andere Punk-Fan noch, Gedrängel, jedenfalls Martin Schittler hat damals Schlagzeug gespielt, ist, glaube ich, gleich wieder rausgeschmissen worden. Und da hören wir mal das. Bei der Macht von Grayskull. Ja, auch nicht schlecht hier. Melodicore bei Ausnahme der Rose. Was kommt wohl als nächstes?
Ja, bei Gedrängel möchte ich noch anmerken, die werden uns das nicht verklagen können, weil wir ihren Song eben eingespielt haben. Denn sie machen Aufkleber. Da ist in Köln einiges mit zugeklebt auf Toiletten in irgendwelchen Punkkneipen. Mit dem Bild von dem Tokotronic-Cover Willkommen, um uns zu beschweren. Und zwar haben sie Tokotronic ausgetauscht und haben oben im gleichen Schriftzug Gedrängel geschrieben. Und unten steht Willkommen, um uns zu blamieren. Aber halt mit dem Foto von Tokotronic, mit dem Originalfoto. Und das klebt hier an einigen Stellen und daher kenne ich die besonders.
Ach super, da können wir den Song ja eigentlich ausspielen. Also jetzt, wo wir sie so in der Hand haben. So viel zum Baum der sterbenden Zeit. Gibt es noch etwas, was wir vergessen haben zum Masters Revival, was jetzt gerade wieder stattfindet und was wir noch mal so ein bisschen angefeuert haben mit diesem Podcast?
Wir sind wahnsinnig wenig auf die Story eingegangen dieser Folge, aber die ist auch so ein bisschen, also die ist relativ einfach und gleichzeitig unglaublich wirr. Und also eine Sache, die wollte ich noch erwähnen, die schiefe Bahn. Also am Schluss ist tatsächlich die Frage, wo ist jetzt Skeletor da mit seinen Lakaien abgeblieben? Und der ist in einer Höhle. Und da gibt es aber eine schiefe Bahn. Und das heißt, da ist so eine Art Loch, du hast es schon erwähnt, da fällt man runter und ist weg. Und dann kommen sie auf die Idee, die da irgendwie zu bekämpfen und dann rutschen die da rein. Und dann dachte ich auch so, was ist das denn jetzt für ein komischer pseudopädagogischer Ansatz? Das ist ja so wie ein Bewährungshelfer, du bist auf die schiefe Bahn geraten. Oder,
ach so.
Also ist das quasi so eine Art biblische, weiß ich auch nicht genau, so Sühne, die da jetzt, ich habe es überhaupt nicht gerafft, was dieses Wort da soll, schiefe Bahn, und warum ist überhaupt ein Loch da in dem Berg drin?
Ja, wer hat denn das gebaut? Also, ne, was für ein Inneneinrichter, dass man sagt, so, ah, man will so eine freistehende Küche, das versteht man ja, aber dass einer gesagt hat, so, wir machen hier mal so eine schiefe Bahn, wo man ins Nichts fällt. Ein Irrsinn. Also ich hätte das nicht gerne in der Wohnung.
Ja, also meines Erachtens ist da vieles auch auf LSD geschrieben worden in diesem Hörspiel. Plus, wir hatten ja vorhin schon diese Assoziation zu anderen literarischen Phänomenen. Das ist ja sehr stark angelehnt auch an das Ende von Gollum, ne? In Herr der Ringe. Also dass er dann mit dem Ring in den Schicksalsberg reinstürzt, das ist fast, ja, also könnte auch so ein Zitat sein hier wieder. Also das fand ich eine ganz lustige Szene irgendwie.
Wehrt euch, kämpft, sperrt sie zurück.
Gute Reise, Trapjaw. Und für dich auch, Beastman.
Wie so auf so einer Theaterbühne, ne? Wenn die Leute dann so in so neben raus geschubst werden und eine Falltür aufgeht. Ja, aber so ist es am Ende von dieser Masters of the Universe Folge. Also ich habe schon ein bisschen Bock jetzt wieder bekommen, da mehr zu hören. Ich habe jetzt gerade auch nochmal Anti-Eternia gehört. Also das fand ich auch ein schönes Bild. Da hatte ich auch gedacht, ob wir die nehmen sollen, wo halt quasi alles umgedreht wird. Es gibt quasi eine Gegenwelt. Also Castle Grayskull, wer das kennt, das ist ja so ein Totenkopf, so ein grüner, in den man reinsteigen kann. Und da ist dann ein Engel. Es sind alle Figuren sind eben, die gut sind, sind böse und umgekehrt. Fand ich auch spannend. Also ich glaube, es gibt einiges zu entdecken, da auch noch in der Hörspielserie. Aber Felix, man könnte jetzt denken, es ist vorbei.
Oh Gott.
Aber so ist es nicht. Jetzt Nein. kommt ja noch das, worauf alle hier Nein. schon die ganze Zeit hingefiebert haben, das Quiz. Ich hatte letztens andere Hörspiel-Podcasts gehört, habe ich gemerkt, Leute haben sich nichts vorher notiert. Ich kann, es sind fünf Männer, alle heißen Michael und reden durcheinander. Da sind wir natürlich weit vorne. Und wir haben natürlich auch gedacht, so irgendwann hinten raus plänkelt sich's dann so ein bisschen ein. Und ne, wir brauchen noch ein Highlight hinten. Und zwar haben wir immer das Quiz. Derjenige, der die Folge kuratiert hat, das bin in diesem Moment ich. Ich habe das hier eingebracht, stellt dem anderen eine Frage. Und es gibt fünf Auswahlmöglichkeiten. Ich freue mich. Hefte raus, Klassenarbeit. Lieber Felix, ich habe mich schon lange auf diesen Podcast vorbereitet, schon als kleines Kind in der Weimarer Republik. Und zwar bezieht sich die Frage nämlich heute auf meine Lieblingsfigur von den Masters of the Universe. Felix, Zusatzfrage, weißt du, was meine Lieblingsfigur ist?
Was hast du vorhin nochmal gesagt? Ja, schon der mit der Knarre. Wie heißt der nochmal? Prepjaw.
Trapjaw, ja klar, der, wo alle Extremitäten eigentlich ab sind. Also bei allem Mitleid, den ich auch immer mit dieser Figur hatte und also Mitgefühl, ne, also er ist ja eigentlich auch ein besserer Mensch geworden, so wie Robocop. Aber nein, es ist nicht Trapjaw, es ist der Wespenmann von Masters of the Universe. Der hat auch eine eigene Folge, Folge 12, der Herr der Wespen. Ich will einfach nur von dir wissen, der Herr der Wespen, wie heißt diese Figur im Universum von Masters? Und zwar gibt es fünf Möglichkeiten. Einmal Buzz Off, Buzzmann, also nicht Buzzman, sondern Buzzmann. Also Buzz immer, ne, geschrieben wie die, du weißt schon, Buzz. Buzz Off, Buzzmann, Bastian, total verrückt, Bastian, Buzzer oder Busby. Also, ich sag's einfach noch einmal. Buzz Off, Buzzmann, Bastian, Buzzer oder Busby. Wie heißt Linus Volkmanns Lieblingsfigur beim Masters of the Universe, der Wespenheini?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Interessant. Ich wusste, es gibt da diesen, gibt's nicht einen, der, nee, es gibt nicht einen, der furzt, oder? Was war das nochmal?
Der Stinkor gibt
Stink,
es.
Genau,
der da furzt aber nicht, haben, ne? Da wurde auch gesagt, da wurde dann irgendwie so übelriechende Sachen in die Plastik mit eingearbeitet. Und Gott. Da haben sich die Entwickler schon scheinbar selber etwas bepinkelt vor Lachen, dass sie damit auch noch durchkamen mit der Figur Stinkor.
Ja, bestimmt so ganz gefährliche Gifte, die man heute gar nicht mehr, die gar nicht mehr zugelassen sind. Nee, aber hier den Wespenheini, den habe ich da nicht erlebt. Ja, muss man überlegen. Also Bastian glaube ich nicht, Buzzmann glaube ich auch nicht, Buzzer wäre zu banal. Ich glaube tatsächlich Busby.
Tut mir leid, Felix.
Scheiße.
Du warst nah dran. Es war Buzz Off.
Scheiße.
Ja, das tut mir natürlich leid, aber die Leute, die den Podcast öfters hören, wissen ja, dass ich dich am Ende immer wieder zu Boden ringe mit meinen super schlauen Fragen. Gott, habe ich eben gezuckt, als du drei falsche ausgeschlossen hast.
Ah, oh, Mist. Nee, Buzz Off hätte ich jetzt nicht gedacht. Wegen Off verstehe ich es nicht so ganz.
Ja, ich weiß auch nicht. Es ist ja wie Buzz Off, wie Back Off. Also ich finde, es klingt auch sehr modern eher. Und ja.
Naja, ich kaufe mir die Figur für 500 Euro bei eBay demnächst und dann werde ich es nicht mehr vergessen.
Ach, das war ja wirklich ganz toll. Also vielen Dank, dass du diesen kleinen Ausflug nach Eternia mitgemacht hast und so viel dazu beisteuern konntest.
Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass es viel war, weil ich war wirklich, wirklich neu in dieser Welt. Ich möchte aber auch nochmal für alle anderen, denen es ähnlich geht, auch wirklich ganz klar sagen, das ist relativ hochwertig gemacht hier. Also das sind wahnsinnig viele sehr gute Sprecher. Also die Besetzung ist teilweise, ich würde sagen, besser als bei einer durchschnittlichen Drei-Fragezeichen-Folge. Viele, viele Sprecher kennt man und hat mir gut gefallen. Verwirrend auch, das sage ich nochmal ganz am Rande, ist diese orchestrale Westernmusik, die da kommt. Also die auch nochmal so eine ganz andere Erzählebene da reinwirft. Ein völlig verrücktes Universum. Ich bin begeistert und hätte nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt.
Ja, vielen Dank. Ihr habt Felix gehört. Dann bis zum nächsten Mal. Das war Ausnahme der Rose. Ich bin Linus Volkmann und bei mir war der wunderbare
Felix Scharlau. Tschüss.
Ausnahme der Rose. Boom.